zusammen, schönen guten Tag. Schön, dass du zuhörst. Und hallo Johanna.
Hallo Sieglinde.
Heute geht es um das Thema Mehrsprachigkeit.
Ja, ein ganz aktuelles Thema, was mich eigentlich täglich beschäftigt in meiner Arbeit als Sprachtherapeutin. Mhm. Und erst kürzlich hatte ich wieder eine Mama bei mir sitzen, die geweint hat und gesagt hat, die Kita hat gesagt und auch der Kinderarzt hat gesagt, ich darf mit meinem Kind nicht mehr Polnisch sprechen. Und deswegen möchten wir gerne aufklären. Es gibt ganz viele Märchen und Mythen rund um die Mehrsprachigkeit, was man tun sollte, was man nicht tun sollte. Aber eigentlich ist das ganz klar erforscht. Und da geben wir jetzt gerne mal ein paar Aufklärungen und Tipps.
Genau, wir haben 11 Fragen oder 11 Mythen, 11 Thesen und die schauen wir uns näher an und ja, starten mal mit der ersten Frage. Ist Mehrsprachigkeit eigentlich eine Ausnahme? Also ist das jetzt irgendwie was Besonderes? Nein, es ist keine Ausnahme. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung spricht mehrere Sprachen und nicht nur zwei, sondern sogar auch drei oder vier. Und auf der ganzen Welt, egal in welchen Altersgruppen, welche Gesellschaftsschichten, ist die Mehrsprachigkeit normal. Also gehört die einfach dazu. Wenn wir bedenken, wir haben 200 Staaten, also fast 200 anerkannte Staaten, aber 6.000 bis 7.000 Sprachen. Dann kann das ja nur so sein, dass die Menschen mit mehreren Sprachen aufwachsen. Und wenn wir uns anschauen, in den Nachbarländern, in Luxemburg, drei Staatssprachen, ne, in der Schweiz mehrere Sprachen, die Kinder wachsen wirklich mit zwei, drei Sprachen auf. Allein in Nigeria gibt es 400 Sprachen. In Indien, ich glaube, 15 Staatssprachen und je nach Region eine andere Sprache. Das heißt, die Inder können sich unter Umständen gar nicht miteinander verständigen, es sei denn, sie leben in den Randregionen, ähnlich wie Dänemark zum Beispiel oder in Flensburg. Da sprechen die Menschen Dänisch, Englisch und Deutsch. Das ist völlig normal. Oder im Elsass auch ganz, ganz üblich, mehrere Sprachen zu sprechen. Ja.
Das Spannende daran ist ja auch noch, dass gar nicht alle Sprachen anerkannt sind. Vor allem in Indien,
Genau.
da gibt es so viele Sprachen und davon ist nur ein Bruchteil eigentlich anerkannt als ja, richtige Sprache oder wie auch immer man das nennt, ne? Also es gibt eigentlich sogar noch viel, viel mehr.
Ja, und zu den 6.000 bis 7.000 Sprachen zählen auch die Dialekte. Also ein Dialekt ist eine eigene Sprache. Und wer von euch mit einem Dialekt aufgewachsen ist, also erste Sprache Dialekt und dann in der Kita, in der Schule dann das Hochdeutsche, ihr seid zweisprachig aufgewachsen. Denn der Dialekt ist eine eigene Sprache. Da gibt es ja auch eigene grammatikalische Regeln, ne? Eigene Wörter sogar. Ja. Mehrsprachigkeit ist normal.
Ein zweiter Mythos ist, Mehrsprachigkeit überfordert die Kinder kognitiv total. Das ist viel zu viel für die, die können das gar nicht gut verarbeiten. Das ist ein klares, stimmt nicht. Denn
Genau.
die Kinder haben eigentlich eine bessere verbale Flüssigkeit und einen größeren Wortschatz, weil sich ja eigentlich die Wortschätze addieren. Und sie haben viel mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken. Sie haben sogar eine bessere Möglichkeit, weitere Sprachen zu lernen, weil das einfach anders verankert ist im Gehirn und anders verarbeitet wird, als wenn man eine Sprache nochmal später dazu lernt. Und sie haben ein größeres Bewusstsein über Sprache. Also da wird auch ganz viel über Sprache gesprochen. Weil man sagen kann, ach interessant, im Italienischen sagt man das so, aber im Deutschen muss man das so ausdrücken. Also viel, viel mehr Metakommunikation, also entsprechend über Sprache und somit eigentlich ein größeres Bewusstsein für die Sprache. Und was auch ganz interessant ist, und zwar gibt es hier Beobachtungen, dass Morbus Alzheimer später einsetzt. Also einen späteren Onset hat bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern, weil die Impulskontrolle da einfach mehr greift. Ne? Die Kinder, die müssen immer unterdrücken, wenn sie gerade mit der italienischen Familie zusammensitzen, muss ich das Deutsche unterdrücken, weil vielleicht der Opa das Deutsche gar nicht versteht. Und andersrum in der Schule muss ich komplett das Italienische unterdrücken, weil ich da alles auf Deutsch schreiben muss in der Deutscharbeit. Und das hilft später dann eben bei der Entwicklung von Morbus Alzheimer, weil da die Impulskontrolle einfach immer schwerer fällt. Und das können die aber, weil die das schon ihr Leben lang machen mit den Sprachen.
Ja. Übrigens, kleiner Hinweis: die Musik, also instrumental, ja, Musik oder gemeinsam Musik machen, gemeinsam singen, auch die Tätigkeiten helfen dabei, dass eventuell einsetzende Alzheimer-Erkrankung später beginnt, ne? Weil auch da wieder die Impulskontrolle wichtig ist. Ja, und die dritte Frage: Ist das eigentlich normal, dass Kinder die Sprachen, wenn sie zwei können, dass sie die einfach mischen? Und ist das vielleicht auch schlimm, wenn die das machen? Nein, Code Mixing nennt man das. Dieses Switchen, dieses Mischen. Mittlerweile ist das als völlig normal angesehen. Man sieht, dass die Kinder ja eher einen Ausdruck zeigen von höherer Sprachkompetenz, weil sie auf verschiedene Schubladen quasi zugreifen können. Ne? Ihnen fällt dann ein passenderes Wort aus der anderen Sprache eher ein und dann nutzen sie dies. Und das legt sich oft im weiteren Verlauf. Also es ist erstmal völlig normal, dass es auftritt. So ein Satz wie I don't want to go ins Bett. Völlig normal, ja. Und das wird sich hinterher auch wieder auflösen. Die bedienen sich halt aus verschiedenen, ja, Schubladen, aus verschiedenen Wortschätzen. Manche Erwachsene machen es später auch noch, wenn ich schon mal mit dem Zug fahre und hinter mir sitzen zwei türkisch Sprechende, dann höre ich auch zwischendurch deutsche Wörter oder deutsche Sätze sogar. Also das ist dann ein sich bedienen aus vielen Möglichkeiten. Eigentlich was sehr Positives. Und bei den Kindern keine Sorge, das verliert sich wieder.
Interessant, dass du das auch im Zug so erfährst.
Aha.
Ich musste früher immer eine Stunde lang hin und zurückfahren zur Ausbildung
Ja.
mit dem Zug.
Ja.
Und da ist irgendwann mal einer mit mir gefahren, der war mit mir im Französischkurs. Wir hatten so ein Angebot von der Arbeit, einen Französischkurs zu machen. Und der hat aber als Muttersprache Italienisch gesprochen.
Ja.
Und der wurde immer vom Bahnhof abgeholt. Und dann musste der immer, wir hatten ja öfter mal Verspätung, und dann musste der immer anrufen, wann er jetzt dann da ist. Und das war immer so interessant, weil der eigentlich immer, da hat er angefangen, ciao, und dann hat er erzählt, und dann hat er aber gesagt, Bahnhof Hofheim, und dann hat er wieder weiter auf Italienisch. Und eigentlich wusste ich letztendlich, was er seinem Papa oder seiner Mama erzählt hat,
Ja.
weil zwischendrin immer wieder die deutschen Wörter gefallen sind. Natürlich gibt es auch nicht für jedes Wort eine Übersetzung dann im Italienischen oder generell in anderen Sprachen, aber das war immer total lustig, wenn der da angerufen hat auf der Zugfahrt.
Ja, sehr amüsant. Wurde dir ein bisschen kurzweiliger, die Zugfahrt.
Genau. Ja, es wird so ein bisschen vermutet, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder unterschiedliche Fähigkeiten haben in den Sprachen, die sie sprechen. Und das ist tatsächlich was, wo man sagen muss, ja, sie beherrschen ihre Sprachen so, wie sie sie gerade brauchen oder wie sie gerade gelehrt werden, unterstützt werden, je nachdem. Ne? Es gibt ja auch Kinder, die jetzt aus einem anderen Land gerade hierher gezogen sind. Dann haben die natürlich vielleicht erstmal einen anderen Wortschatz in der jeweiligen Sprache. Es gibt auch, das erlebe ich häufig beim Russischen, dass die das zwar sprechen können, aber nicht lesen und schreiben können, weil dieses Kyrillisch anscheinend sehr, sehr schwer ist, zu lernen,
Ja.
habe ich zumindest so gehört. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sowohl das passieren kann, dass die in der Sprache, also in dem, was man sprechen kann, das gut können, aber dann das Lesen und Schreiben vielleicht nicht können. Genauso geht es mir auch mit den Dialekten. Also wenn meine Mama sich mit ihrer Mama unterhält, dann verstehe ich alles, was die miteinander reden
Ja,
in
ja.
ihrem Dialekt, aber sprechen kann ich den gar nicht, weil ich es einfach nie gebraucht habe. Ich konnte auch einfach auf Hochdeutsch antworten und das hat genau das Gleiche getan. Deswegen habe ich das nie so gelernt, was eigentlich auch ein bisschen schade ist, aber es hat einfach so gereicht und verstehen tue ich es aber trotzdem.
Ja, sehr interessant, ne? Weil wir verstehen, das merken wir auch beim Fremdsprachenlernen, unser Sprachverständnis ist schneller da und besser und da beherrschen wir mehr Wörter, als dass wir sie sprechen können. Ja, dann haben wir die Frage, wie ist es denn bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern? Die sind doch irgendwie langsamer in der Sprachentwicklung, weil die müssen doch mehr leisten, die müssen doch mehr lernen in kürzerer Zeit. Also da gibt es unterschiedliche Ergebnisse in der Forschung. Das ist nicht so ganz klar zu beantworten. Es kann wirklich sein, dass sich eine Sprache etwas verzögerter, etwas langsamer entwickelt oder alle Sprachen sogar. Also wenn ein Kind zwei oder drei Sprachen lernt, kann das sein. Aber diese Verzögerungen werden relativ schnell aufgeholt, wenn die Kinder guten Sprachinput bekommen und Interaktionen möglich sind in diesen Sprachen. Also wenn Sie sie nur hören, ist natürlich die Sprachkompetenz in der jeweiligen Sprache nicht so hoch, als wenn Sie sie wirklich in der Interaktion täglich nutzen und gebrauchen und damit Erfahrung machen können.
Eine Sache, die man aus den ja, Kitas oder auch von Ärzten häufig hört, das habe ich auch in der Praxis ganz oft, dass gesagt wird, ja, wer mehrsprachig aufwächst, der hat eher die Chance, eine Sprachentwicklungsstörung zu bekommen. Und das ist tatsächlich etwas, das stimmt wirklich nicht.
Nicht genau.
Nicht. Betonung auf nicht.
Ja.
Diesmal das nicht später verarbeiten, sondern
Ja.
bitte bedenken. Also Sprachentwicklungsstörungen treten, egal ob man mehrsprachig aufwächst oder einsprachig aufwächst, genauso häufig auf. Und zwar 6 bis 8%
So
haben
ist
eine
es.
Sprachentwicklungsstörung. Und das ist wirklich keine Ursache, dass man mehrsprachig aufwächst. Und auch noch interessant, wenn man nämlich eine Sprachentwicklungsstörung hat, dann hat man das in allen Sprachen, die man spricht. Also wenn sich jemand bei mir meldet in der Praxis und sagt, mein Kind, das kann nicht so gut Deutsch, aber Russisch und Polnisch und was noch zu Hause gesprochen wird, das spricht der super, dann ist das keine Sprachentwicklungsstörung. Dann ist das eine Schwierigkeit mit der deutschen Sprache oder ein vielleicht auch, wenn das Kind erst mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen ist, dann ist das einfach die Schwierigkeit mit der Sprache und ist keine Sprachentwicklungsstörung.
Genau. Ja, das ist immer noch sehr verbreitet, ne? So eine Sprachentwicklungsstörung kommt daher. Also nein, keine Ursache. Und es gibt Transfereffekte von einer Sprache auf die andere Sprache. Also gibt es sowas, dass ja, etwas von der einen Sprache übernommen wird in die andere. Ja, das ist so, definitiv. Und je später ein Kind eine zweite Sprache lernt, desto höher sind diese Transfereffekte. Schönes Beispiel, Trapattoni. Der sagte, ich habe fertig. Da hat er wortwörtlich aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt. Ne? J'ai fini, nee, das ist jetzt Französisch. Das war Codemix. Nee,
Ja,
nee, gar nicht. Nee, aus dem anderen Topf genommen.
das war genau.
Auf jeden Fall, ich habe fertig, war wortwörtlich übersetzt aus dem Italienischen. Und dann gibt es viele, viele schöne Beispiele. Er hat auch eine lange Rede mal gehalten, so eine Wutrede. Da hat er drei Sprachen gemischt. Aber er hat halt immer wortwörtlich übersetzt. Und das passiert, je später man eine Sprache lernt. Kinder, die ganz früh, das heißt vor dem dritten Lebensjahr eine Sprache, zweite Sprache lernen, da gibt es diese Transfereffekte eher nicht. Sie lernen wirklich diese Sprachen unabhängig voneinander. Da ist das nicht so stark mit den Transfereffekten. Gestern kaufe Brot. Oder noch besser, gestern kaufe Brot. Ja, das ist aus dem Russischen übersetzt. Und da ist zum Beispiel dieses Ich gar nicht nötig zu sagen. Denn durch die Endung kaufe, also im Russischen gibt es dann auch eine Endung, ist klar, dass man sich selber meint. Und da gibt es auch keine Artikel als extra Wort, also wird der Artikel auch weggelassen und deswegen entstehen solche Sätze. Das ist dann einfach quasi wortwörtlich übersetzt. Das sind diese Transfereffekte. Die Aussprache, das ist so etwas, was am schwierigsten ist, je später man eine Sprache lernt, wenn Kinder eben erst mit 5 Jahren oder mit 4 Jahren in die Kita kommen. Das lernen sie auch noch relativ gut, aber wir wissen es alle, Fremdsprachen lernen ab 5. Klasse, eine andere Sprache. Da wird es schwieriger, die feinen, mini kleinen Ausspracheunterschiede zu hören und dann auch umzusetzen und zu sprechen. Das kann dann manchmal schwierig sein. Aber je eher die Kinder eine zweite Sprache lernen oder eine dritte sogar, desto mehr Möglichkeiten haben sie, die Aussprache wirklich korrekt zu schaffen.
Da hat
Also,
auch letztens, ja.
ja, ich wollte noch sagen, das Lautinventar ist einfach viel größer.
Da hat letztens ein Papa auch zu mir gesagt, dieses deutsche R, das ist so weit hinten im Hals, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und er war wohl als Kind auch länger bei der Logopädie und die hat richtig Gas gegeben, die Logopädin, aber er hat es einfach nicht hinbekommen. Das in seine Sprache zu integrieren. Und da habe ich ihm gesagt, ist überhaupt nicht schlimm. Nehmen Sie weiterhin das russische R. Das tut ja gar nichts zur Sache, ob man jetzt Rutsche sagt oder Rutsche sagt. Wir verstehen trotzdem, was gemeint ist, ne?
Sehr schönes Beispiel, Johanna, mit diesem R, ne? Also für mich ist das Zungenspitzen, ne? Manchmal kann ich es, manchmal nicht. Also dieses, was im Russischen sehr oft gesprochen wird, das ist für die meisten Menschen von bei uns hier viel schwieriger, weil es viel mehr Feinspannung erfordert. Aber dieses, sagen wir mal, russische R oder Vorder-, also Zungenspitzen-R, so nennt man es, das ist zum Beispiel für die Stimme viel entlastender. Also Opernsänger, Sängerinnen, Sänger sollten so ein sprechen, ne? Also ein bisschen besser als was ich da gerade produziert habe. Und oft ist es so, dass Kinder ja, wenn sie Russisch als Erstsprache haben, dass sie dieses Zungenspitzen natürlich sprechen wollen, aber weil es so schwierig ist, oft nicht schaffen. Und dann bleiben sie quasi mit der Zunge oben an der am Gaumen hängen und dann bleibt da, entsteht da ein L anstatt ein R. Und dann sagen sie Lutsche anstatt Rutsche, ne, so. Und im Russischen ist es so, dass wenn dieses Rachen-R gesprochen wird, das ist ein Sprachfehler im Russischen. Da müssen quasi die russischen Kinder zum Logopäden. Also das wird nicht anerkannt als gleichwertiges R oder R, ne? Und im Siegerland, hier bei mir in der Gegend, da wird das R oder R nochmal ganz anders gesprochen. Wir haben immer den schönen Satz, die Rolter beraufen Runner. Also eher so ein englisches
Ja.
R. Also wir haben viele Varianten. Es gibt viele Möglichkeiten, das R zu sprechen und alles ist gleichwertig und richtig.
Ja.
Im Deutschen.
Da hat, erinnerst du dich vielleicht sogar noch dran, ein Südamerikaner hatten wir ja in einem Seminar, ne? Und die rollen ja auch das R vorne. Und der hatte auch erzählt, dass das ein Sprachfehler ist, wenn das falsch gesprochen wird, wenn das hinten gesprochen wird. Und er sagte, dass man den Kindern dann einen Bleistift zwischen die Zähne klemmt und dann müssen die da mit der Zunge drankommen, um das R zu sprechen.
Das wäre ja eine schöne Möglichkeit für mich. Ich habe ja während der Logopädie-Ausbildung auf den
Ja.
Autofahrten dauernd geübt, dieses mit BR, also B vorne geht es noch leichter, immer wieder geübt, geübt. Da ging das auch ganz gut. Jetzt bin ich raus aus der Übung. Aber stimmt, ich könnte mal einen Bleistift nehmen.
Ja, also an alle, die das gerne mal üben wollen, schafft euch einen Bleistift, es ist ganz leicht. Okay, zurück zur Anekdote vom Anfang. Die Mama, die bei mir saß und geweint hat und gesagt hat, ich darf meine Muttersprache nicht mehr mit meinem Kind sprechen. Die haben gesagt, in der Kita und auch der Kinderarzt, dass bitte erst Deutsch gesprochen werden soll, Deutsch gelernt werden soll. Und wenn das richtig funktioniert, dann kann man erst mit Polnisch anfangen.
Oh
Da
je.
habe ich, ja, da habe ich erstmal geschluckt. Ne, und man sieht auch, wie, das ist jetzt so ein bisschen vorgegriffen zu der nächsten These, ne, wie das für die Mutter ist aus der Perspektive, weil sie ja so auch ihre Tradition oder ihre Seite nicht weitergeben kann an das Kind.
Genau.
Und ich habe der Mutter gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sprechen bitte weiter Polnisch. Weil es tatsächlich nicht so ist. Es gibt keine Schwelle, wo man sagen kann, das Kind muss erst 200 Wörter auf Deutsch können und super Sätze sprechen und dann kann man das erst machen. Das gibt es nicht. Du hast eben gesagt, ne, wenn so bis zum zweiten, dritten Lebensjahr eine Sprache noch zusätzlich erworben wird, dann ist das quasi geschenkt.
Genau.
Das ist ein großes Geschenk. Und wenn das aber nicht beachtet wird und erst später gemacht wird, dann fällt es immer schwerer, die Sprache noch zu lernen. Und deswegen da ein ganz, ganz klares Achtung, Achtung. Egal, was gesagt wird, es ist absolut in Ordnung, die Muttersprache mitzusprechen. Und es ist auch absolut egal, wie viele Sprachen das sind. Also wenn der Papa dann noch Russisch spricht und die Oma spricht noch Französisch, dann ist das so. Dann sind das diese Inputquellen, die das Kind dann bekommt. Und wichtig ist aber dann, dass das klar aufgeteilt ist. Dass wenn die Mama Polnisch spricht, spricht die Mama immer Polnisch. Wenn der Papa Russisch spricht, spricht der Papa immer Russisch. Es sollte da kein Mischen stattfinden, sondern da sollte das Kind ganz genau wissen, aus welcher Schublade kommt das gerade.
Genau. Johanna, da kann ich auch was Schönes erzählen. Eine Seminarteilnehmerin, der Name Mi, ist nämlich mit mehreren Sprachen aufgewachsen. Mi, eine Chinesin, hat Mutter Chinesin, Vater aus Laos, glaube ich. Die Mutter sprach Mandarin und Englisch und der Vater Laotisch und Englisch. Und sie erzählte, dass beim Essen zum Beispiel oder wenn die Mutter ihr was erzählt hat, also Essenssituation nehmen wir mal, dann hat die Mutter auf Mandarin mit ihr gesprochen und hat dem Vater das auf Englisch übersetzt, damit er versteht, was gesprochen wurde. Und wenn der Vater ihr was gesagt hat auf Laotisch, dann hat er es auf Englisch der Mutter übersetzt. Und Mi kann mittlerweile, sie war ja im Seminar als Erwachsene, ich glaube, 8 Sprachen fließend und ohne Akzent. Also unglaublich,
Wahnsinn.
ja. Das bestätigt wirklich, wenn ein bisschen auf die Regeln geachtet wird, können Kinder mehrere Sprachen gleichzeitig lernen. Sie hat also, sie ist dann in eine, sind dann nach Deutschland gezogen, in eine deutsche Kita gegangen, hat dann Deutsch gelernt, konnte ja Englisch, also ne, durch das Hören ständig, Laotisch, Hochchinesisch, also und dann ganz viele Sprachen dazu. Ganz, ganz eindrückliches Beispiel.
Sehr schön.
Ja, dann ist ja so manchmal der Rat, bitte, bitte viel Deutsch sprechen. Also ja, sprechen Sie die Muttersprache, die Erstsprache, aber auch ganz, ganz viel Deutsch unbedingt sprechen. Ja. Nein, das ist nicht gut. Die Eltern sollten hauptsächlich, also im Umgang mit den Kindern, im Alltag, ihre Herzenssprache sprechen. Ich sage immer so, die Sprache, in der sie trösten können, in der sie mühelos reimen können. Und auch in der sie fluchen können. Das ist die Sprache, die ihnen ja ganz nah am Herzen liegt und die sie beherrschen und der sie auch ihre Autorität den Kindern gegenüber zeigen können, ja, indem sie ohne lange suchen zu müssen, die besten Worte finden für die Kinder. Und vor allen Dingen brauchen Kinder ja korrekte Sprachvorbilder. Sie brauchen nicht das Deutsch, was gebrochen gesprochen wird oder wo die Grammatik nicht richtig ist. Das brauchen die Kinder nicht, sondern wirklich gute Sprachvorbilder. Natürlich ist es so, dass die Eltern versuchen sollten, auch Deutsch zu lernen, wenn es die Umgebungssprache ist. Also in unserem Fall wäre die Zielsprache ja dann Deutsch für die Kinder und für die Eltern dann hoffentlich auch. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn auch Eltern den Kindern zu verstehen geben, ich will das auch lernen. Das ist spannend, ne? Die Sprache, die wir hier hören und erleben, dass wir die auch sprechen können. Das heißt, gegenseitiges Interesse für die Sprachen jeweils der anderen Person sind wichtig. Also sowohl in den Kitas zum Beispiel, dass die Fachkräfte dort Interesse zeigen an der Sprache der Kinder, an den Erstsprachen. Vielleicht auch die Begrüßung und ein paar kleine Floskeln in den Sprachen auch sich aneignen. Kann man sich ja aufschreiben, man kann auch mal wieder drauf gucken. Das ist nicht viel Arbeit, aber es macht so viel aus, wie erfreut Eltern sind, wenn sie in ihrer Sprache begrüßt werden. Und umgekehrt natürlich genauso, dass die Eltern als Referenzpersonen den Kindern gegenüber auch zeigen, doch, ich bin interessiert, ich will das auch lernen. Und es kann auch bestimmte umschriebene Zeiten geben, wo Eltern sagen, komm, jetzt gucken wir mal zusammen in dem Bilderbuch, wie heißt das denn auf Deutsch? Ne? Da können sie ja nicht große Fehler machen, es steht da geschrieben, sie können sich gegenseitig das so beibringen und spielerisch mit der Sprache Deutsch umgehen. Also Interesse zeigen daran. Das geht, das ist wunderbar.
Ein Beispiel aus Münster, aus der Praxis. Da hatte ich eine Neuaufnahme und das Kind hatte Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Also das Szenario, was ich eigentlich eben beschrieben habe, die andere Sprache, ich glaube, es war Türkisch, die lief gut. Da gab es keine Probleme. Es gab eigentlich nur Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Und dann die Tochter war dabei, die da war auch das Szenario, dass die übersetzt hat für die Eltern und das. Die Maßnahme, die sie schon getroffen hatten, war, der darf einfach, ab dem der von der Kita nach Hause kommt, darf der Fernseh gucken und das aber nur auf Deutsch. Der darf nur deutsches Fernsehen gucken. Und da hätte ich am liebsten die Hände überm Kopf zusammengeschlagen in dem Moment, weil das ist tatsächlich auch ein Mythos, lernt nicht eine Sprache durch Fernseh gucken. Du hast das eben schon angesprochen. Sprechen lernt man durch Sprechen. Das ist eigentlich so die Überschrift von allem bei jeder Sprachförderung. Sprechen lernt man durch Sprechen in Interaktion mit jemandem. Ich sehe auch immer häufiger, dass aktuell wird sowas angeboten, da steckt man so Karten in so ein Gerät und dann liest das diese Karten vor. Und das soll eine super Sprachfördermethode sein für die Kinder, weil die dann ganz viele Wörter lernen. Aber da fehlt die Interaktion. Ein sprachförderndes Szenario wäre, ich stelle Tiere auf und wir machen die Geräusche von den Tieren. Die Tiere können springen, laufen, die essen und was die Tiere eben so machen, ne? Wir sprechen darüber, wie die aussehen. Also ein richtig interaktives Szenario. Das ist sprachfördernd und nicht eins, wo man nur beschallt wird quasi.
Das höre ich auch ganz oft. Ja, aber mein Kind kann, wenn es sich einen YouTube-Film anguckt, dann kann es Englisch. Hat es englische Sätze gelernt. Ja, das sind aber so kleine Einheiten, die irgendwie gelernt werden. Aber alles, was dahinter steht, Grammatik, Bedeutung, das alles ist ja nicht dabei. Das muss man auch bedenken.
Ja, das erlebt man auch immer wieder bei Eltern, die machen das gerne, die fragen ihre Kinder, was ist das? Und was ist das? Sag mal, was ist das? Und weißt du, wie das heißt? Das erlebe ich auch ganz oft in der Diagnostiksituation, wo die Eltern unbedingt zeigen wollen, wie gut ihr Kind das schon kann. Aber eigentlich sind mir diese Sachen ja im ersten Moment gar nicht so wichtig, sondern ich will das Kind sprechen hören. Ich will hören, wie interagiert es, wie kommuniziert es. Und da kann ich dann viel mehr rausnehmen, als wenn einzelne Wörter benannt werden.
Und es gibt ein Sprachförderkonzept oder ein Sprachbildungskonzept von der Frau Dr. Kammermeier. Das nennt sich mit Kindern im Gespräch. Und das Hauptziel ist, die Kinder in längere und ich sage mal dabei erfreuliche Gespräche zu bringen. Also Gespräche zu führen, Dialoge zu führen. Das ist dann wirklich Sprachkompetenz. Wir haben noch eine letzte Frage, nämlich die Frage, reicht es denn jetzt wirklich, wenn zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird, sondern die Erstsprachen gesprochen werden. Und wenn das Kind dann in die Kita geht, dass es das dort alles lernt. Also, dass es die deutsche Sprache in der Kita lernt. Ja, das reicht. Aber Einschränkung. Und zwar, es ist so, dass die Kontaktdauer mit der deutschen Sprache sollte ja hoch sein. Das heißt, das Kind sollte regelmäßig in die Kita gehen. Es sollte relativ früh schon in die Kita gehen und es sollte ja so nicht längere Pausen haben, ne? Das ist nicht 3 Monate Sommerferien und immer wieder fehlend. Aber wichtig wäre auch eine sehr hohe und gute Interaktionsqualität zwischen Kind und Fachkraft. Und wir sehen Personalmangel, der Personalschlüssel ist sowieso nicht ausreichend. Da fehlt manchmal wirklich die Zeit, um mit den Kindern in längere Gespräche zu gehen, in Einzelgespräche zu gehen. Und es fehlt manchmal auch die Möglichkeit, wirklich einen guten, intensiven Kontakt aufzubauen zu den einzelnen Kindern. Und das wäre aber eine wichtige Voraussetzung. Also wären die Bedingungen gut oder sind sie gut in den Kitas, das Kind regelmäßig wirklich in die Kita geht, 5 Stunden mindestens am Tag, relativ früh und regelmäßig und Zeit genug da ist, um Interaktionen zu haben mit den Kindern. wirklich bei ihnen zu sein, mit ihnen in gute Gespräche zu gehen, dann reicht es völlig aus, dass die Kinder das in der Kita lernen, die neue Sprache, die deutsche Sprache.
Und man muss sich auch keine Gedanken machen, dass diese Kinder ausgeschlossen sind. Da habe ich auch ein paar Eltern, die sagen, ach, wir schicken den lieber noch nicht so oft in die Kita, weil der versteht ja gar nichts. Und dann hatte ich letztens ein Gespräch mit der Erzieherin aus der Gruppe, die sagte, nein, der ist ein total beliebter Spielpartner, weil der einfach so lieb ist zu den Kindern, der versucht immer alle mit ins Spiel einzubringen, der kommuniziert dann halt einfach anders mit viel Mimik und Gestik, aber das funktioniert top. Der ist ein ganz guter Spielpartner.
Ja,
Also das darf man nicht unterschätzen.
ist ja dann auch sehr zugewandt, ne? Wenn du so sagst, ne, die Erzieherin erzählt, er agiert ganz viel und mit Händen und Füßen und so, dann ist er ja wirklich sehr, sehr zugewandt zu den anderen Kindern und das schätzen die natürlich auch. Mir fällt gerade noch was ein, Johanna. Manchmal fragen mich nämlich Fachkräfte auch, ja, wir haben aber ein Kind in der Kita, das kann noch nicht Deutsch, aber das spricht gar nichts. Ist ganz stumm, es ist jetzt schon ein Jahr hier in der Kita und es spricht noch gar nicht. Ja, also das nennt man die sogenannte Silent Period, stille Phase. Das ist ganz normal, dass Kinder, die jetzt erstmal in eine andere Sprache hinein geschubst werden, ja, in der Kita plötzlich das Deutsche hören, dass sie erstmal verstummen, dass sie erstmal nur die Ohren aufmachen und lauschen und hinhören und erstmal herausfinden wollen, wie klingt die Sprache, was kommen da für Worte, wo sind Wortgrenzen, Satzgrenzen, sowas. Also alles und unterbewusst nehmen sie dann wahr. Und dann erst nacheinander mit einer gewissen Zeitverzögerung, dann fangen sie an, einzelne Worte zu sprechen oder Phrasen zu sagen, je nachdem, mit welchem Alter sie in die Kita gekommen sind. Also dieses Verstummen ist völlig normal. Ich stelle mir das immer so vor, ein Kind kommt in die Kita, hört dann erstmal die Sprache und oft sagen Erzieherinnen ja auch, dann spricht es in seiner Sprache und ich verstehe ja gar nichts. Es erzählt lange Geschichten auf Italienisch oder auf Farsi und ich weiß ja gar nicht, was es sagt. Ja, und die Kinder erzählen halt und wundern sich erstmal, warum verstehen die das nicht? Was ist denn mit denen los, dass die das nicht verstehen? Ich sage doch alles ganz genau. Und dann plötzlich merken sie, nein, die haben nicht das Problem. Ich habe das Problem. Die anderen verstehen nämlich alles, was die da sagen, aber ich nicht, ne? Und dann sind sie erstmal stumm und lauschen und saugen erstmal alles auf, was möglich ist. Und dann, wenn sie merken, es wird kein Druck ausgeübt und ja, sie werden auch verstanden, auch ohne die deutschen Wörter, sondern durch Gestik und Mimik können sie sich verständlich machen und können mit agieren und gestalten. Dann tauen sie auf, dann freuen sie sich und sprechen dann auch gerne mal neue Wörter und haben den Mut, auch etwas zu versuchen auf Deutsch.
Da denke ich immer wieder, wie klasse sind Kinder, oder? Was die alles leisten können und verarbeiten können, das ist einfach interessant und spannend.
Ich erinnere mich an ein griechisches Mädchen. Konnte auch noch nicht so viel Deutsch und ich hatte ein Bilderbuch vorgestellt und wir hatten uns aber die CD, die da mitgeliefert war, in 8 verschiedenen Sprachen gab es die Geschichte nämlich darauf. Und dann haben wir das Italienische angehört. Die Kinder waren hoch gespannt und sehr, sehr interessiert an diesen anderen Klängen. Und dann kam Griechisch. Und Despina, so hieß das Mädchen, die rief plötzlich: Oh, ich verstehe das! Ich verstehe alles. Das ist meine Sprache. Ich verstehe alles. So,
Wie
die war
schön.
so hoch erfreut, ja. Oh, ich glaube, da war die
Toll.
einfach, ist ihr klar geworden, ich kann doch ganz viel, ne? Nur nicht gerade im Deutschen. Sehr schön. Und die anderen Kinder hatten ganz viel Achtung plötzlich vor ihr. Also sie ist auch gestiegen irgendwie in der Anerkennung.
Ja,
Sehr, sehr
Wahnsinn.
spannende Situation. Ja, das waren unsere Fragen und Antworten zu dem großartigen Thema Mehrsprachigkeit. Johanna, ich glaube, wir könnten noch mehr dazu erzählen.
Ja, vielleicht brauchen wir noch eine zweite Folge.
Ja, wir überlegen mal, genau. Das werden wir tun. Und ja, jetzt ist es so langsam zu Ende mit unserer Podcast-Folge und jetzt Ja, sage ich natürlich gerne wieder. Bitte, bitte, wenn dir diese Folge gut gefallen hat, du Interesse hast, weiter zu hören, dann kannst du natürlich unseren Podcast abonnieren, gerne auch Sterne vergeben, natürlich am liebsten 5. Und wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, vielleicht Familien, die mehrsprachig ihre Kinder erziehen oder Fachkräfte, die vielleicht Interesse am Thema haben, bitte, bitte einfach verteilen. Das wäre sehr gut. Also teilen. Und dann freuen wir uns, weil wir haben da was von und ihr natürlich auch. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass
Bis
du
zum
dabei
nächsten Mal.
warst. Und Johanna, mach's gut. Tschüss.
Tschüss, Sieglinde.